Click and Rush, Episode 18. Ich bin @UliHebel auf X, auf Instagram, auf Blue Sky und auf TikTok.
Ich bin @JorimHebel auf denselbigen Plattformen mit unterwegs und aktiv. Deswegen, ihr wisst, was es ist.
Die erste Folge seit Weihnachten, die erste Folge im Kalenderjahr 2026. Es war, glaube ich, nur allzu sinnvoll zu warten mit dieser ersten Folge auf zumindest den ersten Schwung an Spieltagen, den wir jetzt über diese Tage gemacht haben. Logischerweise wird es noch viel mehr geben und es ist nicht ganz so leicht, der ganzen Sache nachzukommen. Aber bevor wir starten, glaube ich, müssen wir unseren Hörerinnen und Hörern ein gutes, ein gesundes, ein vor allen Dingen zufriedenes 2026 wünschen und die Frage klären, was du gemacht hast an Silvesterabend.
Vor Weihnachten erstmal. Ich habe gar nichts gemacht. Ich habe gestern ja auch ein Reel drüber gemacht, weil, ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast, ich habe dir gar nicht erzählt, ein Kollege, Philipp Langosch, hat mich auf dem Gang angesprochen, so quasi, und wie war dein Silvester so, was hast du gemacht, hast du ordentlich krachen lassen, bla bla bla, was man halt so sich fragt gegenseitig. Und meine Antwort war darauf, ich habe gar nichts gemacht, ich saß einfach den ganzen Abend am Laptop und habe keine einzige Rakete gesehen. Daraufhin meinte er, Traumjob Fußballkommentator, dachte mir, er hat eigentlich recht. Also ich glaube, die Leute stellen sich immer ein bisschen glamouröser vor, als es dann ist. Wir sitzen in 9 von 10 Fällen einfach am Laptop und schreiben irgendeinen Quatsch raus, meist in Jogginganzug, also auch nicht mal das glamourös in irgendeinem Hightech-Studio, sondern zu Hause. Und ja, so ist es nun mal, das ist der Job. Aber hat sehr viel Spaß gemacht. Ich hatte 2 Spiele, wenn du dich daran erinnerst. Wrexham gegen, jetzt muss ich selber nachdenken, gegen Blackburn Rovers, gleich 13:30. Und dann Liverpool gegen Leeds um 18:30. Deswegen, ich wurde schon seit Ewigkeiten gefragt, ob ich das denn machen könne und habe zugesagt. Man stellt sich das dann immer so, ja geil, 2 Spiele und das ist super und Liverpool ist ja super und Wrexham geil. Und wenn man dann aber davor sitzt, dann denkt man sich, oh, warte mal ganz kurz, das ist auch ein bisschen Arbeit. Deswegen, ich habe gearbeitet und gestern auch den ganzen Tag. Das heißt, ich bin eigentlich fußballüberdrüssig, aber so ist es nun mal.
Und du? Das immer bedeutet immer, dass also 2 Spiele an einem Tag bedeutet 3 Tage Arbeit eigentlich. So per Faustregel, ungefähr. Und das Ganze dann noch nicht mal, wie soll man das sagen, zeitgleich. Also du kannst ja nicht immer eine Partie am Stück abhaken, sondern musst ja öfter auch mal dann links und rechts wegen eines Termins oder so cutten, weitermachen und so weiter. Und für diejenigen, die uns sehen im Podcast, deswegen sehe ich auch sehr müde aus, mir fällt das zunehmend schwer, wenn die Partien halt jetzt erst um 8:45 zum Teil angehen, dann ist man so gegen 12 oder so zu Hause und dann kann ich erstmal nicht schlafen bis um 3 oder so und am nächsten Morgen kann es ja trotzdem nicht bis um 14 Uhr liegen bleiben, das macht ja keinen Sinn, sodass, ja, also gut, das, in den meisten Fällen geht es bei mir auch einfach gar nicht, aber ja, sorgt schon dafür, dass das einen körperlich auch ein wenig mitnimmt. Jetzt will ich nicht klagen. Ich glaube, dieses Recht haben wir nicht, weil dazu ist es viel zu schön und ganz viele von euch schauen zu. Wir kriegen sogar noch Geld dafür, dass wir zuschauen und ein bisschen was erzählen dürfen und haben ja dann auch jetzt ja nochmal die Möglichkeit, in Click and Rush über das ein oder andere zu sprechen. Bevor es losgeht in die aktuelle Episode, müssen wir noch einen kleinen Nachruf machen. Sucht ihr gerade meinen Kleiner an, aber das funktioniert jetzt gerade nicht. Müssen wir noch einen Nachruf machen. John Robertson ist am Christmas Eve verstorben mit 72 Jahren. Eine der prägenden Figuren in dem Nottingham Forest Team von Clough, das zweimal den Europapokal gewonnen hat, 79 und 80. Er hat sogar das Siegtor geschossen gegen den HSV 1980. Ein Winger, der wahrscheinlich zu den, also er ist auf jeden Fall in der Elf des Jahrhunderts gewesen von Nottingham Forest, völlig zu Recht. Ich gehe fest davon aus, dass man den wahrscheinlich in die Top 5 packen muss, All-Time aller Spieler von Nottingham Forest. Das Marinakis hat auch schon angekündigt, dass er den Bridgford Stand umbenennen möchte in den John Robertson Stand. Brian Clough hat ihn bezeichnet als den Picasso unseres Sports, ein absolut entscheidender Mann. Die haben sich öfter mal gefetzt, weil der ungepflegt aussah. So hat man das gelesen, aber in jedem Fall jemand, glaube ich, bei dem man auch den jüngeren Leuten immer nochmal sagen muss oder klar machen muss, wie signifikant wichtig der war in einer Zeit, als Nottingham Forest das beste Team Europas war. Und das über Jahre hinweg. Gut, dann wollte ich dich noch fragen, ob du mitbekommen hast, wen Sydney Sweeney jetzt datet.
Nein, jetzt fällt mein Internet hier gerade aus, so wie es aussieht. Also ich sehe mich jetzt selber nur noch so halb. Nee. Und es ist mir ehrlich gesagt auch da. Ich weiß nicht, wer das ist und es ist mir auch egal.
Christian
Pulisic. Not my topic.
Christian Pulisic, glaube ich. Wow. Also ich hab ehrlicherweise dann nicht mehr weiter gelesen, als ich die Schlagzeile gelesen habe. Hat's mir gereicht. Das ist das dritte Mal, dass Frau Sweeney, baldige Pulisic, hoffentlich, keine Ahnung, Erwähnung findet in diesem Podcast. Das wollte ich nur mal so gesagt haben.
Ich habe nicht mal im Ansatz Ahnung, wer das ist und was die macht. Aber mir schicken jetzt immer mehr Leute Sachen, wer das ist. Und ich soll es mir doch mal anschauen. Aber ich bin bis jetzt noch nicht dazu gekommen.
So, und jetzt gehen wir natürlich in das eine Thema, das uns alle, ich weiß gar nicht, das ist jetzt die Frage, ob es dich kalt erwischt hat oder nicht. In der letzten Folge, die ist ja 10 Tage her, haben wir schon mal kurz angedeutet, Enzo Maresca, Chelsea, da ist was im Busch. Am Neujahrstag haben wir es dann erfahren, dass der FC Chelsea sich von seinem Trainer getrennt hat. Enzo Maresca ist also nicht mehr da. Und wie immer die erste Frage, als du es gelesen hast, du warst ja auf Sendung, aber was war dein erster Gedankengang?
Das mich überhaupt nicht schockt. Das haben ja mir auch, also ihr habt uns ja auch geschrieben, 100.000 Mal, dass ihr es ja schon bei uns gehört habt. Also man konnte es bei uns ja schon hören, dass da was im Busch ist, dass das seit Ewigkeiten wabert und lodert und eigentlich seit Sommer schon immer wieder kleine Themchen gab. Deswegen hat es mich überhaupt nicht überrascht, dass es so ausgegangen ist, wie es ausgegangen ist. Und ja, dass man sich so früh trennt, ist dann vielleicht eine andere Diskussion. Auch dann noch mit dem Hintergrund, dass Pep Guardiola, also dann wissen wir spätestens ja jetzt, kurzer Einschub, weil Enzo Maresca ist zu Chelsea gegangen und hat zu Chelsea gesagt, hey, passt auf, ich habe ein Angebot bekommen von Manchester City, ich habe mit denen gesprochen und was man so hört, ja. Und daraufhin hat Chelsea halt gesagt, sag mal, was soll denn das? Und daraufhin gab es einen Streit und daraufhin wurde das Ganze beendet, so quasi. So kurz zusammengefasst. Und da habe ich ehrlich gesagt gedacht, als Pep Guardiola gesagt hat, nee, er will bleiben und er hat einen Vertrag und wenn, dann muss das schon spontan irgendwie sein, bla. Ja, ich weiß, der hat bis 2027 einen Vertrag, ob der jetzt wirklich im Sommer geht, das weiß ich nicht. Irgendwie könnte ich es mir vorstellen, irgendwie auch wieder nicht, aber es war so 50-50. Und als dann gekommen ist, dass Enzo Maresca kontaktiert wurde, das haben wir ja auch letztens erklärt, wenn das jemand berichtet, dann ist da schon meist was dran. Also das ist jetzt nicht so, dass man jetzt irgendwie sagt, ach ja, uns ist jetzt langweilig, wir erzählen jetzt irgendeinen Quatsch, sondern es ist dann schon so, dass da meist was dran ist. Und dass das dann alles so zusammengepasst hat, wie wir es erzählt haben, ist natürlich dann Jackpot. Wir sitzen ja auch nicht daneben in diesem Board, sondern es waren einfach die richtigen Sachen zusammengetragen und im Endeffekt, dass es dann explodiert ist und dass also mir total überrascht, dass er mit denen wirklich gesprochen hat, jetzt schon, weil dann heißt es ja auf Deutsch, da ist weit mehr im Busch zwischen Maresca und City, als wir alle dachten. Plus, mich hat überrascht, dass es jetzt dann sofort explodiert. Ich hätte gedacht, zum Saisonende dann. Aber, dass Maresca irgendwann gehen würde, dass zwischen dem Board und Maresca es nicht passt, das, glaube ich, haben wir alle ja schon seit Ewigkeiten erzählt und das haben wir alle Ewigkeiten gewusst.
Ja, das ist so, vielleicht müssen wir uns die Timeline mal einmal zu Gemüte führen, damit man das nochmal ganz gut erhaschen kann. Und wir müssen dann natürlich jetzt auch nochmal in dieses turbulente und etwas abrupte Ende, glaube ich, reingehen. Das ist ja auch nochmal Teil des Ganzen. Also, Maresca grundsätzlich, wisst ihr ja, seit 2024 im Sommer im Amt gewesen. Das hat eine Zeit lang sehr, sehr gut ausgesehen. Letzte Saison, dann ging es im Dezember echt so bergab, aber Champions League Qualifikation, das ist das Minimum, aber aus meiner Sicht auch zeitgleich das Maximum gewesen. Dann gibt es im Sommer die Clubweltmeisterschaft, die gewinnt er und dann ging es los. Und das haben wir hier mehrfach ja gesagt, es gibt unterschiedliche Ansichten im Club und der im Club meint in dem Fall Bedat Ekbali, das ist derjenige, der das Sagen hat bei Clearly Capital, bedeutet, das ist derjenige, um den es geht und mit dem er sich dann am Ende wohl auch überworfen haben soll. So, und Bedat Ekbali soll der Meinung sein, den Erfolg, den Maresca hier geholt hat bei der Club-WM, ist freilich einer, das hat er zwar gut gemacht, hat er gut gemanagt, aber wir haben ihm diesen Kader hier hingestellt und er ist sozusagen nur ein Ausführender des Clubs. Okay, kann man jetzt so machen. Dann geht's weiter, wenn man sich das mal überlegt. Im August gab es noch diese Idee von Maresca, die er dann auch öffentlich geäußert hat. Er möchte einen Innenverteidiger. Das war das erste Mal, dass ich für mich so habe raussuchen können, ah, okay, Maresca ist nicht mehr der Company Man, sondern ist derjenige, der jetzt auch mal für sich selbst was macht. Dann relativ schnell gab es ja auch den Beraterwechsel hin zu Jorge Mendes, sodass wir da schon gewusst haben, okay, irgendwie scheint sich da auch jemand zu positionieren. Und dann ging es halt los mit 13. Dezember, also das ist der absolute Schnelldurchlauf natürlich, ne? Aber 13. Dezember, falls ihr euch erinnert, dieses Statement, die schlimmsten 48 Stunden im Club, wie wir heute wissen, soll es da eine erste Unterredung gegeben haben mit Peter Dekbali über gewisse Dinge, die ihm nicht so passen, Maresca, was die Clubführung betrifft, was auch zum Teil die das Recruitment betrifft, was aber auch beinhaltet haben soll, dass Maresca Ekbali mitgeteilt habe, er solle im Falle eines Angebots für Manchester City mehr als nur gesprächsbereit sein. So, und das Ganze ist natürlich dann innerhalb aber dieses Dezembers nochmal 6 Punkte in 6 Spielen dadurch befeuert worden, dass Chelsea jetzt einfach kaum mehr gewonnen hat und wie letzte Saison aber auch um diese Zeit müde geworden ist. Das ist jetzt einfach erst einmal die chronologische Darstellung der Dinge, bis dann am 30. Dezember, müsst ihr auch noch wissen, vielleicht nach dem Spiel gegen Bournemouth 2-2 hat er sich dazu entschieden, dass er nicht mehr vor die Kameras tritt. Es soll krank gewesen sein, wie wir heute wissen, ist natürlich Quatsch. Er war nicht krank, kann man aber vielleicht sogar auch verstehen. Da muss es wohl schon vorher auch wieder gehörig rumort haben. Am 1. Januar 26 ist dann also Schluss. So, das ist jetzt erstmal die chronologische Einordnung dessen, was da passiert ist. Jetzt müssen wir natürlich, das ist unsere Aufgabe, in die Semantik reingehen. Ist das jetzt korrekt? Ist das nicht korrekt? Wer hat Schuld an was? Was ist vielleicht auch die Schwierigkeit unter dem Board, um Peter Dekbali zu arbeiten, etc. etc.? Das müssen wir jetzt, glaube ich, klären. Also, deine Gefühlslage haben wir kurz mal abgearbeitet. Jetzt geht es aber natürlich darum, dass es die offenste geschlossene Frage, andersrum die geschlossenste offene Frage, die ich wahrscheinlich je gestellt habe in diesem Podcast, ist das denn korrekt, dass sie ihn entlassen haben?
Sorry, jetzt habe ich es akustisch nicht verstanden.
Ich sage, ist das korrekt, dass sie ihn entlassen haben?
Also ich bin auch da ehrlich gesagt hin und her gerissen. Weil auf der einen Seite muss ich sagen, also wie dumm bist du in Anführungszeichen, dass du zu deinem Board gehst und sagst, ja, ich wäre da verhandlungsbereit. Die ganzen Geschichten rundrum, also dass du sagst, ich hätte ganz gern das und das. Ich finde, das gehört das gehört einfach dazu, weil er ist ein Trainer und wenn er etwas anspricht intern, er hat es nie extern gemacht, ja, wobei dann einmal ja schon. Aber intern finde ich ist es in Ordnung, extern ist dann immer schwierig. Aber da, wenn du weißt, wie Clear Lake Capital funktioniert, wie Ekbali funktioniert, wie Burley funktioniert und du gehst dann zu denen und sagst, hey, wenn City kommt, dann bin ich weg, in Anführungszeichen, ich übertreibe jetzt mal, dass die dann sagen, du hast sie nicht alle und dass die sich dann gekränkt fühlen in ihrem Stolz und so weiter und so fort, das kann ich nachvollziehen, das muss ich schon sagen. Das war von ihm, glaube ich, zu ehrlich. Vielleicht wollte er damit nochmal irgendwas rausholen, vielleicht wollte er sie unter Druck setzen, vielleicht wollte er, dass sie machen, was er sagt, vielleicht wollte er dann dadurch den Innenverteidiger herauszwingen, ich habe keine Ahnung, vielleicht einen neuen Vertrag dadurch, was weiß ich, das kann alles sein. Oder es ist einfach, dass er gesagt hat, hey, mir reicht's von den Typen sowieso, die gehen mir sowieso auf den Zeiger und es wird ja sowieso nichts mehr und jetzt kriegen die es mal in Anführungszeichen, jetzt stehe ich für mich selbst ein und mache, was ich zu tun habe. Weil, und ich, so schätze ich ihn schon ein, das ist ein stolzer Typ und auch jemand mit einer klaren Kante und wenn der für sich selber jetzt sagt, ich glaube, dass ich hier nicht mehr weiterkomme, und ich will das auch ideell nicht mehr so durchziehen, wie die das mit mir durchziehen, dass er dann sagt, ich habe keinen Bock mehr und ich schmeiße jetzt hier hin und das war's an dieser Stelle, das kann ich mir bei ihm durchaus vorstellen. So schätze ich ihn schon ein, wenn ich ehrlich bin. Und das kann schon auch sein, dass er dann einfach gesagt hat, diesen Silvesterkracher in Anführungszeichen zünde ich jetzt freiwillig sehr, sehr gerne. Das kann schon sein.
Ja, also man muss, glaube ich, um das alles zu verstehen, einmal verstehen, wie Clear Lake Capital funktioniert. Also Peter Dekbali ist derjenige, der das Sagen hat. Das ist ja auch kein so großes Geheimnis, dass er und Todd Boehly auch nicht so gut miteinander können, dass Dekbali aber sich einfach in dem Sinne im Hintergrund aufhält, dass Todd Boehly halt einfach früh das Gesicht geworden ist von dem Ganzen. Sieht man jetzt auch nicht mehr so oft, muss man ja auch ehrlicherweise dazu sagen. Und dieses Clear Lake Capital hat sich sozusagen der Idee verschrieben, ein Programm ins Leben zu rufen, gerne ja auch ein Multiclub, Modell ins Leben zu rufen. Kommen wir dann später gleich noch drauf mit Straßburg. Was da, da kommt ja potenziell der Nachfolger Liam Rosinia dann her, der jetzt wohl sowas wie der Frontrunner sein soll in dieser ganzen Diskussion. Aber was Clear Lake Capital halt macht, ist im Grunde eine Art Gleichmacherei zu haben. Also jeder einzelne Mann innerhalb dieses Systems dient dem Verein und damit Beta Deck Bali. Und wer zu sehr ausschert und sich nicht an den generellen Overall-Plan hält, der ist hier nicht gewollt. Und
so wie du immer hier.
So wie ich immer hier, ganz genau.
Verstehe. Okay. Dann kann ich ja ungefähr nachvollziehen, wie das abläuft.
Ich habe übrigens auch ein Angebot von einer anderen Top-Adresse.
Ja, da bin ich mir sehr sicher.
Und vielleicht, ich überlege, ob ich den Inter-Miami-Podcast mit jemand anderem mache.
Ja, kannst du mal sehen. Gerne.
Also genau, und das Problem bei der ganzen Sache ist auch zusätzlich, also das ist zumindest jetzt mal durchgestochen, es soll große Uneinigkeit darüber geherrscht haben, wer die Spieler wieder freigibt. Also die verletzten Spieler, von denen es ja reichlich gab, muss man ehrlicherweise sagen, wer die wieder freigibt und wann sie freigegeben sind. Und da gab es halt unterschiedliche Auffassungen. Für mich ist es aber nur ein kleines Symptom sozusagen, an dem sich's sozusagen entflammt hat. Weil man könnte auch genauso gut Recruitment hernehmen. Man könnte genauso gut aber auch die Öffentlichkeit hernehmen. Das ist auch natürlich nicht ganz gut, dass Stewart und Win Stanley beide an Iqbali berichten, und zwar direkt an Iqbali zu berichten haben. Und die stellen sich auch sehr, sehr oft medial zur Verfügung und erklären ihre Sicht der Sache. Das Medical Department, von dem wir gesprochen haben, das ist ein externes. Der Pressesprecher des Clubs ist extern. Also das sind alles Leute, die sind von Clear Lake Capital geheiert und die sollen nach draußen erzählen, was Clear Lake Capital erzählt haben möchte. Das kann man jetzt grundsätzlich als gut oder schlecht empfinden, ne? Jeder wie er möchte. Nichtsdestotrotz gibt es halt permanent genau dieses Problem, wann immer Maresca zum Beispiel, gab auch schon mal Ende der letzten Saison den Punkt, den wir ja auch diskutiert haben, als er gesagt hat, nö, hier ist gar nichts mit Champions League, das war nie der Plan. Und dann gab es aber relativ schnell einen Maulkorb von denen, die gesagt haben, hey Alter, Champions League hast du zu erreichen, das ist dein Ziel. So. Und ich würde, das ist jetzt wahrscheinlich einfach nur eine gute Möglichkeit gewesen, eine Art Opportunität, die sich für Clear Lake Capital geboten hat, jetzt schnell den Stecker zu ziehen, dass das jetzt im Dezember nicht funktioniert hat. Wer jetzt ernsthaft gedacht hat, dass Chelsea durchziehen würde, in einer Phase, in der wir jedes einzelne Team, gerade das wir spielen sehen, als müde einstufen, das ist, glaube ich, also die vielen, vielen Unentschieden und in der Art und Weise, wie sie passiert sind, jetzt am New Year's Day zum Beispiel, aber generell am 19. Spieltag, wo wir einfach ein paar Ermüdungserscheinungen gesehen haben. Ja, wie könnte das denn anders sein bei einem Team, das im Vergleich zu allen anderen 4 bis 6 Wochen später in die Vorbereitung eingestiegen ist und quasi jedes einzelne Fußballspiel absolviert hat, das man absolvieren hat können in 2024, 2025? Ja, logisch musste das irgendwann mal so passieren. Oder sagen wir mal so, wir wussten es nicht, aber wenn ich jetzt mal so in mich selbst reinschaue, dann wird es mir relativ schnell klar. Ach so, ja, vermutlich sind die ein bisschen müde geworden. Ne? Okay, das ist ja einigermaßen klar. Und okay, es war letztes Jahr auch schon so, aber das ist für mich jetzt einfach nur die Opportunität. Und ich hatte zunehmend das Gefühl, das haben wir ja auch immer wieder angedeutet, und soweit wir es wussten, auch erklärt, dass Maresca aber sowieso es satt hatte, quasi ein Trainer zu sein, sondern er wollte schon der Trainer sein, was ich auch ehrlicherweise verstehen kann. Also er hat Chelsea zurück in die Premier League Competition gebracht, er hat Chelsea die Clubweltmeisterschaft gewonnen, plus ein Europapokal, darf man auch nicht vergessen. Ne? Also okay, war jetzt nicht der geilste, so den es gibt, aber immerhin Europapokalsieger geworden und Chelsea's about Trophies, das heißt aus meiner Sicht schon jemand gewesen, der ein bisschen mehr Wertschätzung verdient gehabt hätte. Und das ist so, ich weiß, langer Take, aber das ist so der Punkt, den ich habe. Aus meinem Gefühl sind hier Animositäten und eine abrupte Entscheidung greifen hier wieder den Langzeiterfolg an. Und ich weiß nicht, ob das gut ist. Und wir werden dann gleich über die Nachfolger auch sprechen. Daran sieht man, wie Chelsea das ganz gerne hätte innerhalb dieses Programms. Und da würde ich, also ich bin auch bei dir, Maresca ist sicher stur, ganz sicher stur. Haben wir auch gesehen, der will nicht Umschaltfußball spielen, sondern er will kontrolliert Fußball spielen, auch wenn Umschaltfußball viel besser ist. Der ist stur, der möchte. Aber er hat auch gewisse Dinge gebracht und irgendein anderer Club wird sich brutal freuen darüber, dass Chelsea diesen, aus meiner Sicht, dann am Ende doch Fehler begangen hat.
Ja, also ich kann mir sehr gut vorstellen, auch glaube ich, dass wenn der, also wir wissen ja alle, dass er mit Pep Guardiola befreundet ist und sein Co-Trainer war. Und ich kann mir schon vorstellen, dass der in einer solchen Situation sich denkt, rüberschaut und sieht, die legen, oder die werden ja auch mal sprechen, die legen dem alles zu Füßen und er kann machen, was er will und er kriegt alles quasi hingelegt und er darf entscheiden und so weiter und so fort und dann geht er zu seinem Board und die sagen, du bist hier nur eine Marionette, mach, was wir dir sagen, Punkt. Ich glaube, dass ihn das stört und dass er das ja auch bei City, der hat ja selbst miterlebt, wie das sein kann und das, glaube ich, ärgert ihn schon, dass er da einfach diese Handhabe nicht hat. Und ich glaube, das kann ich auch nachvollziehen. Und dann kommt halt wieder dieser Punkt. Ich glaube, dass es mit diesen Leuten bei Chelsea, die machen ja eine Sache mittlerweile clever. Sie halten in der Öffentlichkeit die Klappe. Keiner kriegt's mehr mit. Aber hintenrum, glaube ich, hat sich da nicht recht viel verändert, sondern es ist genau dasselbe Gegockel, in Anführungszeichen, wie es zuvor war. Das ist ja grundsätzlich gar nicht so schlecht gelaufen für sie. Sie haben ja eine gute Mannschaft, sie entwickeln sich, Spieler wollen hin, dieses Ganze wird vorangetrieben. Aber dieses Hire and Fire, wie sie es machen, hat halt mit Fußball und dieser Fußballpsychologie wenig zu tun. Sondern es wird halt, wie ich schon mal gesagt habe, geführt wie ein Hedgefonds. Und das habe ich jetzt in seinem Kollegen aus England gesagt, der hat gesagt, das ist eigentlich, glaube ich, die perfekte Bezeichnung. Das wird einfach genauso geführt. Es ist egal, wer da ist, sondern es muss Profit her, wie auch immer der Profit aussieht. Das muss ja nicht mal finanziell sein, sondern einfach nur einen Schritt weiterkommen in diesem Fußball, in diesem Fußballkosmos. Und das sieht man, denke ich, momentan. Du siehst, dass Enzo Maresca ganz gerne mehr Einfluss hätte, mehr Macht gehabt hätte, seine Sachen umgesetzt haben würde. Und dann kommen die und sagen, du bist hier nur Angestellter, du hältst jetzt die Klappe. Du bist hier einfach nur ausführendes Organ und wenn du weg bist, bist du weg. Das interessiert uns nicht. Weil die glauben halt, und das ist das große, glaube ich, so sehe ich das, ihr alle wisst, glaube ich, ganz plastisches Beispiel und wahrscheinlich das beste Beispiel, das es gibt, weil es einfach so deutlich ist. Manchester City ist ein herausragend geführter Verein. Die haben Geld ohne Ende, die haben ein hervorragendes Board, die Maschine ist super geölt. Wenn Pep Guardiola nächste Woche geht, haben die ein Problem. Punkt. Und das, glaube ich, erkennt Clear Lake Capital nicht, dass ein Teil dieses Erfolges der Trainer ist. Weil er die Psychologie vorgibt, weil er die Taktik vorgibt, weil er mit den Spielern interagiert und weil er derjenige ist, der das Ganze am Tag über ausführt, was sie sich irgendwo in der Nacht am Reißbrett überlegen. Und das, glaube ich, haben sie unterschätzt, weil die werden jetzt auch sehen, ein neuer Trainer kann auch in die Hose gehen. Maresca hat funktioniert, aber es kann sein, dass wenn Rosinha reinkommt, zum Beispiel, ja, es gibt ja noch andere Namen, die genannt werden, aber wenn Rosinha jetzt reinkommt, wer sagt uns denn, dass der sofort funktioniert? Und dann ist der wieder weg und dann kommen wir wieder in eine ganz andere Spirale rein. Deswegen, es ist alles nicht so einfach, wie es aussieht. Und ich persönlich muss ehrlich sagen, unter solchen Besitzern zu arbeiten, ist alles andere als schwierig. Noch ein kleiner Schwenker. Ich glaube, mit dem Enzo Maresca zu arbeiten, ist auch nicht leicht. Deswegen, da haben sich zwei getroffen, zwei unverrückbare Steine und die sind irgendwann mal aufeinander geknallt und dann staubt's halt. Das ist so und das wundert mich ehrlich gesagt überhaupt nicht. Wir haben es ja auch schon des Öfteren hier erwähnt, dass das passieren könnte und jetzt ist es passiert, dass es so früh passiert, dass es auf diese Art und Weise passiert. Das muss ich sagen, überrascht mich schon, weil damit hätte ich jetzt nicht gerechnet, dass es während der Saison ist und ich hätte halt wirklich gedacht, die sagen irgendwann mal am Ende der Saison, wir belassen es dabei, aber dass es jetzt so schnell wird und nochmal, dass wir jetzt wirklich wissen, dass es von City ein Angebot gibt oder beziehungsweise Interesse gibt, dass er mit denen gesprochen hat, das wiederum macht natürlich die fortlaufenden Wochen viel, viel spannender, weil mit dieser Information wird es auf Pep Guardiola losgegangen werden, da bin ich mir sehr, sehr sicher, der gestern schon rumgepisst hat, ich habe schon gelesen, also deswegen, das wird in den nächsten Wochen noch viel, viel spannender werden, also erstmal natürlich, wer wird Nachfolger und dann, wie reagiert Pep Guardiola auf diese Gerüchte oder beziehungsweise, der weiß das ja, das ist ja der Grund, warum es überhaupt Gerüchte gibt.
Ja, es ist auch das Lustige, dass die am Sonntag Sonntag, glaube ich, aufeinandertreffen. Ist Sonntag der Spieltag, ich glaube. Da gibt es auch wieder bei Sky übrigens die ganz große Rutsche. Solltet ihr auch wieder mit dabei sein. Konferenzen, einzeln, ich glaube 6 Spiele oder so, gibt es da an dem Tag. Und da trifft Chelsea auf, das ist auch erstaunlich, ne, auf Manchester City. Colin McFarlane, U21-Trainer im Moment, wird das Ganze dann übernehmen. Und das zeigt mir ja nochmal, da muss ja irgendwie...
Gibt's wirklich eine Konferenz?
Ja, hat mir zumindest gestern Tobi, unser Produktionsleiter,
gesagt. Okay, ich muss nachschauen. Das wusste ich gar nicht. Da habe ich wieder was gelernt. Kannst du mal sehen.
Es ist jetzt auch erstmal nicht so wichtig, würde ich sagen. also, jetzt habe ich den Faden verloren. Genau, also es muss irgendwas in den letzten paar Tagen passiert sein, dass A, Maresca nicht mehr zum Interview gehen will und B, dass man das jetzt macht. Es macht 0,0 Sinn, zwischen Dienstag und Sonntag quasi den Trainer zu tauschen, in einer Phase, in der du 0,0 Option hast, irgendetwas Neues einzustudieren, dass er noch nicht dasteht, der neue Mann, zeigt mir auch, dass das vergleichsweise unvorbereitet passiert ist. Ergo ist es vermutlich genau das, was du gesagt hast, ein Konflikt, der sich langsam aber sicher unter einer Decke quasi entzündet hat und dann so geschürt jetzt irgendwie ausgebrochen ist. Ich finde schon auch, und wir haben es ja auch immer wieder gesagt, Maresca war natürlich auch gar nicht, als er angekommen ist, nach Leicester, aber erste richtige, also ne, Trainerstation, Premier League und so weiter, hat noch gar nicht das Format gehabt, sich öffentlich schon mal hinzustellen, sondern musste, glaube ich, dankbar sein, dass Chelsea eben diese Möglichkeit gegeben hat. Innerhalb dieses einen Jahres hat sich das aber wohl seiner Ansicht nach gedreht. Ich weiß, das klingt jetzt ein wenig, als wäre er etwas undankbar. Ich habe das Gefühl, dass der eher inhaltlich streiten wollte. Und das wiederum muss auch drin sein. Und das haben wir ja hier auch schon mehrfach gesagt, das ist ja mitunter intern passiert. Teilweise nach außen getragen worden. Jetzt kann man fragen, aus welchem Lager. Aber Maresca hat das sehr wohl intern zunächst einmal probiert, weil aber quasi die Bürotür sofort zugeknallt worden ist, hat er irgendwann dann halt mal begonnen, sich auch selbst zu positionieren. Und damit hat für uns ja auch diese Storyline hier begonnen in dieser Saison, dass wir immer wieder gesagt haben, es ist unruhig, dass das jetzt so schnell eskalieren würde, habe ich aber auch nicht gedacht, muss ich ehrlich zugeben. Und dass es jetzt am Neujahrstag, also es ist ja dann schon nach dem Bournemouth-Spiel durchgedrungen, okay, das könnte eng werden, vielleicht überlegen die sogar, aber das ist jetzt so schnell passiert, habe ich auch nicht gedacht, was für mich aber einfach nur nochmal zeigt, okay, da muss wirklich ein riesengroßer Streit zwischen in dem Fall zwei Parteien und wahrscheinlich einfach nur zwei Männern unterm Strich, ne, passiert sein. Also zwei Kerle, die sich getroffen haben, sich wahrscheinlich die irgendwas gemacht haben, was man nicht mehr reparieren konnte, tippe ich, weil anders geht's ja fast nicht, dass das dann so eskaliert. Und das ist jetzt innerhalb von 3 Wochen oder 2,5 Wochen extrem geworden, weil dieses 48-Stunden-Statement da, die schlimmsten 48 Stunden, das ist ja hundertprozentig, kommt ja aus demselben Dorf wie das Kind.
Ja, und wenn du dir dann überlegst, ich meine, wir haben ja damals die Geschichte gehabt mit Marinakis und Nuno Espirito Santo, als es dann im Endeffekt ja dann auch hieß, so quasi, es sei irreparabel und über manche Dinge kannst du nicht mehr hinwegsehen. Ich glaube, das wird ja hier dann auch der Fall gewesen sein, dass einfach du sagst zwei Dinge und dann willst du dir am nächsten Tag nicht mehr in die Augen schauen, weil ja, es rutscht dir wieder ein Wort raus und so weiter und so fort. Ich glaube, dass das dann ist es irgendwann mal gefährlich und dann sagst du einfach irgendwann mal, okay, wir lassen das jetzt hier bleiben, glaube ich.
Es ist seltsam, weil manchmal denkt man, wenn man so in diese große, man denkt ja immer professionelle Welt reinschaut, dass man sagt, naja gut, so einfach kann es ja gar nicht sein. Es muss ja irgendwie komplizierter sein. Vielleicht ist es aber manchmal genauso einfach, dass einfach zwei Leute, die logischerweise von ihrer Arbeit etwas halten, auch zu Recht im Übrigen, dann halt einfach streiten. Ganz klassisch.
Ja. Genau, ich meine, und das ist ja, also mir hat mal jemand gesagt, also es ist ja schon dieses Wort professionell, zu mir hat mal jemand gesagt, wenn du glaubst, dass in Medienunternehmen mehr und besser kommuniziert wird als überall anders, dann hast du dich getäuscht, es ist genau umgekehrt so. Und so, glaube ich, ist es da auch. Du sagst, es ist professionell und du sagst, es ist dein Chef und du sagst so und so. Und ich glaube, genau das Gegenteil ist der Fall. Da sind ja dann die größten Egos im Weg, weil wahrscheinlich Maresca sich auch denkt, I'm a football guy, they are not. Und das kommt dann noch dazu. Plus er weiß, wie ein Verein zu laufen hat. Die Jungs irgendwie auch, klar, logisch. Ich finde, dass sie ja mittlerweile einfach das schon viel, viel besser machen, aber dass trotzdem noch eine Menge Stolz dabei ist. Und das kann ich dann auch verstehen, dass dann vielleicht irgendjemand sagt, du, pass auf, wir beenden das hier. Kann ich auch nachvollziehen.
Ja, ich bin auch sehr gespannt, was passiert. Es ist kein so großes Geheimnis, dass es Kontakt gab. Hat David Ornstein, glaube ich, auch rausgehauen, dass es zu zwei verschiedenen Zeitpunkten von Maresca Kontakt gab. Kontakt wird es die ganze Zeit übergeben zu Manchester City aus besagten Gründen. Guardiola hat ja immer schon in den höchsten Tönen von ihm geschwärmt. Die beiden sind gut miteinander, sehr gut sogar. Und es gibt ja logischerweise in den diversen Vertretungen dann auch Leute, die man noch kennt von früher und so weiter und so weiter. Da gab es immer mal Kontakt, aber Maresca, glaube ich, sehnt sich nach einem eher fußballspezifischeren Umfeld im Vergleich zu einem, wie du es eben sagst, der Hedgefonds-artigen Gebilde oder wie auch immer man es bezeichnen möchte. Ich habe schon gesagt, du, glaube ich, hast dich ein bisschen gedrückt, möchte ich aber noch wissen, ich halte es trotzdem unterm Strich für einen Fehler. Also wir sind jetzt nicht komplett mit am Tisch gesessen, ist ja klar, deswegen wissen wir nicht, ob es da Unüberbrückbares gibt, sodass man nicht mehr weiter zusammenarbeiten kann. Im Vakuum betrachtet hätte ich den Fußballlehrer Maresca gerne weiterarbeiten sehen, weil ich das Gefühl hatte, da bewegt sich einiges in die richtige Richtung. Von daher halte ich es für einen Fehler. Vielleicht im Übrigen auch aus seiner Sicht, kann schon auch sein, dass er sich da ein bisschen verpokert hat und denkt, dass der Marktwert dann etwas höher ist, als er letztlich ist, weil ich mir irgendwie schwer vorstellen kann, dass City in einem halben Jahr einen entlassenen Trainer verpflichtet, beziehungsweise sollte Guardiola bis ans Vertragsende arbeiten, dann ist wahrscheinlich das Fenster nicht ganz glücklich für Maresca, weil es dann eineinhalb Jahre lang Arbeitslosigkeit wären oder na, wie auch immer. Vielleicht macht er auch nochmal zwischendrin irgendwas oder wird Berater oder keine Ahnung, aber ich glaube, irgendwie hat Maresca auch gedacht, oh, das hätte ich auch nicht gedacht, dass die mich ernsthaft vor die Tür setzen. Vielleicht ist es also ein Fehler aus beiden Seiten. Am Ende hat irgendwie wieder auf eine Weise, also ich halte Chelsea jetzt schon für deutlich stabiler als bevor Maresca gekommen ist, das ist auch sein Verdienst, aber am Ende hat auch wieder die Außendarstellung Chelseas minimal gelitten, würde ich sagen, nicht viel, aber minimal gelitten. Und ich halte es trotzdem für so einen kleinen Fehler irgendwie.
Ja, ich auch. Mal grundsätzlich auf jeden Fall von beiden Seiten, weil du hast einen Trainer gehabt, der funktioniert. Das musst du erstmal haben. Sie haben momentan noch ihre Krankheiten. Das sieht man ja, weil auch Verletzte und bei müde und bla. Und war jung. Das ist halt so. Ich glaube, dass das Clearly Capital unterschätzt, wie viel die gespielt haben, wie jung die sind und wie viele Verletzte die haben. Ich glaube, dass die das nicht verstehen. Und dass er das klar macht, dass, und die denken sich, wir haben ja so viel ausgegeben, das muss doch jetzt funktionieren. Nee, muss es nicht, weil ja, du hast viel verpflichtet, aber nochmal, die sind alle jung und sind trotzdem Verletzte und in der Innenverteidigerposition hast du trotzdem Probleme. Also da prallen Welten aufeinander. Und grundsätzlich hat das System Maresca ja funktioniert. Das haben wir auch schon mannigfaltig erklärt, an manchen Positionen besser funktionieren können oder in manchen Situationen besser funktionieren können. Er hätte sich in manchen Situationen vielleicht auch mal nicht so stur geben können, ein bisschen taktisch flexibler geben können und so weiter und so fort. Alles in Ordnung. Aber grundsätzlich ist es ja eine, also ich würde sagen, 2 plus, wenn nicht sogar 1 minus Amtszeit gewesen von Enzo Maresca. Dass du, also nochmal, das ist immer ein Risiko, so einen Trainer, der funktioniert, einfach zu ersetzen und zu sagen, ja, dann soll jetzt ein anderer kommen. Es ist immer ein Risiko, weil du weißt nicht, was passiert. Was ist, wenn Liam Rosania jetzt zum Beispiel kommt und der baut einfach grenzenlosen Mist? Das kann passieren. Der hat noch nie Premier League gemacht, dann bist du 8 Spiele weg und dann ist es nichts für Champions League, ja? Und dann musst du den nächsten Trainer holen und musst den dann wieder finden. Das ist halt immer das Thema. Aber wir alle haben ja gemerkt, und ich glaube, da können wir den Schwenk machen und dann, glaube ich, können wir die Sache auch zumachen. Clearly Capital funktioniert so. Was war mit Thomas Tuchel los? Das ist ja eine ähnliche Geschichte. Also der holt die Champions League und ein halbes Jahr später ist er weg. Einfach nur, weil sie sagen, Freundchen, du spielst nach unseren Regeln oder du spielst nicht mit. Und wenn die das bei einem Champions League-Sieger hinbekommen, dann werden sie es bei einem, ja, Club-Weltmeister genauso machen. Das ist einfach die Herangehensweise von Clearly Capital. Das kann dir gefallen oder kann dir nicht gefallen. Die Handhabe ist eine andere, aber das war ja auch schon unter Abramowitsch so. Wenn du nicht funktionierst, wenn du nicht lieferst, dann da war es ja eher dann wirklich nur rein auf Zahlen basiert. Der Rest war Abramowitsch komplett egal. Jetzt switcht es halt. Jetzt kommen zu den Zahlen noch dazu, dass er auch sich dem Unternehmen unterwerfen muss. Das mussten ja Mourinho und so weiter nicht. Der konnte ja machen, was er wollte. Solange die Zahlen gestimmt haben, hat Abramowitsch gesagt, es ist mir komplett egal, was ihr hier macht, gefühlt. Ja? Und das kommt jetzt noch dazu, dass die halt einfach das sind am Ende des Tages, wie gesagt, Typen von der Börse gefühlt und die werden einfach sagen, Mach hier, was du willst, mach hier, was wir wollen, das ist unser Investment, wir wollen so viele Kontrollpunkte wie möglich haben, damit unser Geld gut angelegt ist, damit wir kontrollieren können, wie es angelegt ist. Und das ist deren Herangehensweise, das ist eine andere. Zu mir hat mal ein Chelsea-Journalist gesagt vor Ort, der Badge ist noch der gleiche, aber was drunter ist, ist jetzt Clearlake Capital. Punkt. Und das musst du halt lernen. Ich finde, das ist einfach so, wenn du private Investoren hast, private Besitzer hast, das schockt mich nicht mehr, dann ist es so. Trotzdem glaube ich, dass die Jungs nicht einfach sind und trotzdem glaube ich, dass Maresca auch nicht einfach ist und trotzdem glaube ich, dass es ein Fehler war. Also das ist alles nicht so einfach und ich bin sehr gespannt, wie es weitergeht.
Ja, blicken wir doch vielleicht einmal in die Zukunft. Wir haben ja jetzt schon mehrfach den Namen genannt. Liam Rosinha, ehemaliger Fringe Premier League Profi, ist im Moment bei Strasbourg, die ja über, also die gehören natürlich nicht zu Clearlake Capital, wie wir alle wissen, aber sie gehören zu Clearlake Capital. Das ist ja nochmal eine ganz eigene Geschichte, die ich jetzt nicht erzählen will, aber das ist so derjenige, der als Auserwählter gilt, weil er eben in Strasbourg mit jungen Spielern, also sozusagen, das ist ja, wenn man so möchte, ist Strasbourg, das ist Chelsea auf die Spitze getrieben, sozusagen. Also noch jünger, noch mehr, egal auf Profile, Kaderbau, sondern die Besten mögen durch dieses System gehen und das wird schon. Das ist alles in allem sind beide zusammen das teuerste Projekt im Sport wahrscheinlich und Rosinha hat das da außergewöhnlich gut gemacht, muss man fairerweise auch dazu sagen, galt auch vorher in seiner Zeit in England schon als jemand, dem man das mal anvertrauen könnte, aber das beweist auch, vieles riecht wieder danach, dass es eine experimentelle Lösung gibt. Also erneut jetzt nicht, also man muss ja sagen, es ist der fünfte Manager, den Clearlake Capital holt. Der erste, der ist ihnen bei der Übergabe einfach so mitgegangen. Du hast ja schon kurz davon berichtet, wie das mit Thomas Tuchel damals gegangen ist. Dann war Graham Potter da. Ja gut, das ist wahrscheinlich irgendwie derjenige, dem man noch von den Soft Skills her am ehesten zugetraut hätte, dass er das löst. Dann war Maurizio Pochettino da. Das war dann die große Lösung, die namentlich große Lösung, der überhaupt gar nicht für die Firma sprechen wollte. Ich glaube, das war der wesentliche Unterschied, den wir auch immer rausgearbeitet haben zu Enzo Maresca im ersten Jahr. Und dann war eben Enzo Maresca da, der im ersten Jahr, glaube ich, all das war, was sich Chelsea gewünscht hat oder Clearlake Capital gewünscht hat und im zweiten Jahr dann zu Pochettino wurde. Also das ist ein bisschen unzulässig verkürzt und zugespitzt, aber ihr wisst, was ich meine. Und vieles riecht aber wieder nach einer experimentellen Lösung. Jetzt mal, bevor wir dann noch mögliche andere Namen diskutieren. Ich weiß nicht, ob du mit der Arbeit von Liam Rosinha so vertraut bist. Es gibt ja Rosinha Ball auch als Stichwort. Könntest du dir vorstellen, dass das die richtige Wahl wäre?
Ich habe ja Strasbourg in der Europa League gehabt, Conference League gehabt, gegen Crystal Palace. Also das ist schon einer von denen, bei dem sie in den höchsten Tönen schwärmen, alle eigentlich. Und trotzdem muss ich auch sagen, der hat da natürlich den jüngsten Kader Europas gehabt. Also es war Chelsea auf die Spitze getrieben. Es sind einfach nochmal jüngere Spieler, einfach nur um Chelsea einzubauen. Aber sehr talentierte Spieler. In einer Liga in Frankreich, in der halt alle auf Talente setzen, haben sie halt auf die talentiertesten gesetzt, in Anführungszeichen. Deswegen hat es so gut ausgesehen, deswegen hat es funktioniert. Und das ist schon, glaube ich, ein guter Trainer. Ich lese jetzt aber auch gerade, oder beziehungsweise habe vorher schon gelesen, dass bei Strasbourg ist schon auch jetzt, dass sie sauer sind so quasi, dass er darüber spricht, dass er mit Chelsea gesprochen hat, dass dort jetzt auch so eine leichte Implosion stattfindet, dass er eben ja den Verein verlassen könnte. Also auch denen passt es nicht. Das ist natürlich, klar, es ist eine große Möglichkeit, da zu gehen, aber trotzdem ist es natürlich schon gefährlich, den jetzt auch einfach so mitten in der Saison zu holen, weil du weißt ja, wie es ist. Ruben Amorim ist das beste Beispiel. We know how that turned out. Es ist nicht so einfach, unter der Saison einfach ein neues System zu implementieren. Es müsste halt more of the same sein. Und das weiß ich nicht, ob er das kann. Ich glaube, dass es funktionieren kann. Also bei Strasbourg war schon sehr viel Konter und sehr auf Dynamik gesetzt und so. Und das hat er ja bei Chelsea im Kader drin. Also vielleicht ist es dann sogar langfristig, wenn die Idee durchsetzt und wenn er sich durchsetzen kann als Typ. Dieses, wir gehen gegen den Ball, weil wir sind dann gut, wenn wir rollen, was wir immer hier gesagt haben. Chelsea hat die besten Werte, wenn sie weniger Ballbesitz haben. Je weniger Ballbesitz, eine ganz vereinfachte Faustregel, umso höher sind die Siegchancen, weil sie sich einfach schwer tun, im Low-Block, den Low-Block zu überspielen. Wenn sie rollen können, sind sie besser. Weil sie die Spieler dazu haben. Dafür hast du ja diese jungen, dynamischen Außenspieler. Das sieht man. Und deswegen glaube ich schon, dass das was werden kann in der Theorie. Was ich halt nicht weiß, ist, ob er nicht von seinem, wie sag ich, Standing her, nicht eine Riege zu klein noch ist. Das Chelsea ist schon ein aufreibendes Produkt, in Anführungszeichen, und du musst dich auch gegen Clearlake Capital durchsetzen können. Du musst sagen können, hey, nein, so und so. Und das, da bin ich sehr gespannt, wie das funktioniert.
Also ich würde mal tippen, Straßburg gehört ja Bluecow. Ich würde mal tippen, die einigen sich da.
Ja, 100 Pro. Also die beiden Vereine gehören einander, ja, so.
Genau. Ja, genau. Ja, also so wie auch immer. Das wird schon passen. Aber ja, also der ist 2024 erst bei Hull City entlassen worden. Ne? Also ich, just saying. Man hat früher immer darüber gesprochen in der Premier League, gerade bei diesen großen Clubs, die, ja, also das haben wir jetzt nochmal gelernt, die medial eine ganz andere Wucht haben als, bei allem Respekt, Hull City, selbst auch zu Premier League Zeiten. Da muss man ein anderes Profil haben. Ich glaube aber, dass Chelsea genau das sucht, flache Hierarchie. Und gar keinen haben will, der nach draußen hin scheint. Also warum würdest du sonst Co-Sportdirektoren engagieren? Was ja auch schon wieder, es war ja überhaupt keinen Sinn. Ich meine, die haben auch nichts zu melden, die zwei, das ist ja auch kein Geheimnis, aber ich gehe davon aus, sie suchen auch einen Trainer, der froh sein muss, sozusagen, was dann viele andere auch ausschließt. Rosinha scheint gute Arbeit zu leisten, hat viele junge Spieler individuell vorangebracht und so weiter. Um ehrlich zu sein, ich kann mir das nicht vorstellen. Ich glaube nicht, dass das funktionieren würde. Vielleicht für ein halbes Jahr, meinetwegen, wenn der schon innerhalb des Vereins wäre und man sagt jetzt, okay, mach mal bis Sommer und dann bauen wir uns im Hintergrund eine Langfristlösung auf, meinetwegen. Aber ist Rosinha derjenige, der diesem Programm die Richtung geben kann? Hat er das Format, um auch im Zweifel mal eine Krise zu moderieren, die es ja für Chelsea-Verhältnisse dick ist im Moment, ne? Also wir haben schon gesagt, eigentlich muss man es sehr realistisch sehen, aber das ist eben nicht so bei Chelsea, sondern wenn bei Chelsea was nicht läuft, dann ist halt Ebbe. Und generell ist ja auch ein gewisser Missmut, mit dem man medial gesehen oder auch was die Fans betrifft, auf dieses Projekt blickt. Das heißt, die wünschen dem Verein ja auch immer alle, dass das brennt. Kann Rosinha derjenige sein? Das wage ich extrem zu bezweifeln.
Also wir haben es ja schon mal gesagt, dass Chelsea ja angeblich Glasner gesagt haben soll, verlängere nicht. Wir würden dich anrufen, wenn es soweit wäre. Das kann jetzt passieren. Oliver Glasner, ich glaube, das wäre dann natürlich im Sommer die Lösung. Die
brauchen aber jetzt mal im Ernst, machst du das als Oliver Glasner? Gehst du als Oliver Glasner, der sich gerade mit das, in dem Fall ist natürlich genau das andere, Chelseas Regime ist sehr hands-on, das von Crystal Palace gar nicht, aber Glasner, glaube ich, hat ja immer ein Problem, die Ideologie eines anderen einfach entgegen einer sportlichen...
Das ist halt die Frage, ob er damit klarkommt, wenn er in einer Position ist zu sagen, Leute, ich mach's, aber ich will A, B, C, D, E, F, G und das muss klar festgelegt werden, dann würde ich es machen an seiner Stelle, weil Chelsea ist halt immer noch Chelsea, einer der größten Clubs der Welt. Ansonsten halt die Frage, Fabregas habe ich gestern des Öfteren gelesen, der für Chelsea gespielt hat. Farioli wird immer mal wieder gehandelt, habe ich auch schon gesehen.
Der Zerbi auch wieder.
Der Zerbi, ja, der soll aber angeblich schon vom Tisch sein, habe ich da gestern gelesen. Und noch einer war es, ja, auch sogar Frank Lampard war wieder bei Buchmachern dabei. Aber ich glaube, das ist dann, also ich tippe, wenn man jetzt schon Rosinha so liest und wenn auch schon der ja quasi sagt, er muss den Straßburg-Kader wohl informiert haben, dass gesprochen wird, ich würde sagen, die Chancen sind 60-70%, dass es wird. Würde mich sehr wundern, wenn dann, glaube ich, wird noch langfristig gesprochen, aber das ist derjenige, der es am Ende des Tages werden wird, weil ich glaube, A, er hat die Firmenphilosophie verstanden, B, sie haben gesehen, er kann es, C, der wird die Klappe halten und wird froh sein. Das ist absolut Perfektion für Chelsea und für Bluecow, den einfach einzukaufen und zu sagen, der soll jetzt die Klappe halten und soll machen, was wir sagen, Punkt. Und dann aber, klar, kann ich mir jetzt nicht vorstellen, also, dass die den dann nach 7 Spielen rausschmeißen und dann Glasner anrufen für die nächste Saison, das ist nicht auszuschließen, wir kennen die Jungs, aber ich glaube, dass es jetzt erst einmal so aussehen wird.
Ja, dafür ist Straßburg in diesem Portfolio, um Chelsea Menschen zuzuführen, so hart es klingen mag, aber dafür gibt es das Ganze. Die noch nicht so weit sind, kann man da unter Wettbewerbsbedingungen prüfen, wenn es klappt, rüber da, viel Spaß. Das ist die Idee dahinter und so wird es kommen, das glaube ich auch. Ich habe schon mal kurz gesagt, das ist der Schritt ist ein massiver, vielleicht sogar der größte ever. Also wir haben ja immer mal gesagt, es gibt so gut wie gar keine Durchlässigkeit von der EFL in die Premier League, was Manager betrifft. Okay, und diesen Schritt jetzt hier so zu gehen, das nochmal, das ist der FC Chelsea. Kann auch sein, dass Rosinha Ball zu diesem Kader erstmal ganz gut passt, aber wir wissen auch, da sind so ziemlich alle Spieler mit mehr Resümee unterwegs als der Trainer und das alleine kann schon mal dafür sorgen, dass es gewisse Schwierigkeiten gibt. Ich habe mir kurz mal gedacht, nur übrigens, was sich wohl Thomas Tuchel gerade so denkt, aber das führt vermutlich zu weit. Würde ich ein bisschen Geld bezahlen, um das zu wissen, übrigens. Aber gut. Erwartungsgemäß braucht dieses Thema lange Behandlungszeit, war klar. Ist auch bei vielen von euch einfach ein Club, ein Thema, das irgendwie unter den Nägeln brennt. Völlig verständlich. Und damit machen wir jetzt aber einen doppelten Strich drunter. Also du hast schon, vielleicht müssen wir das noch einmal ganz kurz klären, bevor wir den doppelten Strich drunter ziehen. Wenn du eine favorisierte Lösung hättest, wäre sie Glasner schon, wie du es jetzt kurz
angesprochen hast? Glasner nächste Saison. Also wenn, ich würde es gerne sehen. Also ich würde Glasner gerne beim Top-Team sehen. So, mir egal wie, wann, wo. Wenn ich Chelsea wäre, würde ich sagen, wir holen jetzt irgendeinen für den Rest der Saison oder versuchen Glasner jetzt sofort loszueisen. Diese Power hat Chelsea schon mal bewiesen mit damals Graham Potter, warum nicht nochmal? Ja, ich könnte es mir gut vorstellen.
Hätte irgendwie, also De Zerbi und Lille Capital hätte, also das gibt sicher die zweite Staffel einer tollen Serie, ganz sicher, würde ich schon irgendwie gern sehen, einfach nur aus fast in dem Fall fußballideologischen Gründen würde ich gerne eine Fortführung dessen, was Maresca jetzt abreißen hat lassen müssen, sehen, aber das wird nicht passieren und es wäre ja auch, glaube ich, nicht sehr clever, wenn es passieren würde, aber ich wünsche mir da einen, irgendwie so einen Systemtrainer quasi und nicht, also alles andere, glaube ich, wäre nicht besonders sinnvoll. Gut, jetzt müssen wir schauen, dass wir in der verbleibenden Zeit noch möglichst viel unterbringen. Vielleicht schauen wir einfach ganz gesammelt einmal auf den Meisterschaftskampf. Es gab ja zwei Ergebnisse, vor allen Dingen, aber das eine, das um die Welt gegangen ist, noch im alten Jahr gab es das Duell 1 gegen 3, ein potenzieller Title-Decider und auch die Frage, ist denn Aston Villa wirklich eines der drei Pferde im Rennen oder sind es am Ende nur zwei Pferde? Was machen wir jetzt nach diesen 90 Minuten, die ja dann am Ende aus meiner Sicht schon Statement erstaunlich deutlich passiert sind.
Ich würde sagen, auf zweiten 45, in den ersten war es, also hätte mich nicht gewundert, wenn Aston Villa das Spiel gewinnt oder 1-1, aber die zweiten 45 Minuten waren dann deutlich, also wie Arteta das hinbekommen hat, ist bemerkenswert. Ich habe gestern irgendwo gesehen, er soll irgendwie in der Pause auch keinen Witz gezeigt haben, dass Dua Lipa da ist und die Spieler sollen sich mal zusammenreißen, so quasi als Spaß oder beziehungsweise vielleicht sogar ernst gemeint, so quasi, hey, das hat hier wirklich Stellenwert, mach das mal. Also das war wirklich beeindruckend. Ich glaube, dass Aston Villa wird die lauernde dritte Kraft sein, immer. Die werden jetzt Punkteschnitt halten, von 2 im Schnitt ungefähr wahrscheinlich, vielleicht sogar ein bisschen mehr. Und wenn die anderen beiden zu doof sein sollten irgendwann mal, dann würden sie einen der beiden Plätze einnehmen, am besten wahrscheinlich sogar beide. Aber ich kann es mir nicht vorstellen, dass das passieren wird und somit werden sie dritte Kraft bleiben. Aber sie werden im Dunstkreis immer irgendwie mit dabei sein, da bin ich mir ziemlich sicher. Pardon.
Ich weiß gar nicht, ob die nicht, also du hast es ja im Spiel erklärt auch, die schlagen schon oberhalb der eigenen Gewichtsklasse, sind effizient, also die Mutter der Effizienz. Also
sie sozusagen. Wären, ich habe es letztens rausgerechnet, sie wären, oder beziehungsweise eine, gab eine Statistik von der Liga, glaube ich sogar, Expected Points wären sie, wenn sie, ich glaube, sie haben 14 Punkte mehr als sie hätten haben dürfen, wenn das wirklich dann, wenn die weg wären, also wenn alle quasi da wären, wo sie hingehören, dann wären sie auf Rang 14 der Tabelle. 14.
Und natürlich auch ein bisschen abhängig von einzelnen Spielern. Das ist jetzt, klingt jetzt irgendwie wie Kritik, aber ist ja Quatsch. Logischerweise ist das ja umso erstaunlicher, dass man da ist, wo man ist. Ich fürchte nur, je länger sie dabei bleiben im europäischen Wettbewerb, umso mehr wird sie irgendwann mal Vater Zeit einholen und dann wird sich das normalisieren. So, wenn ihr so wollt, sowas wie die Nottingham Forest der letzten Saison, das kann eigentlich nicht gut gehen aus meiner Sicht. Und ich denke, die verabschieden sich jetzt dann relativ schnell aus diesem Dreierrennen und dann ist es ein Zweierrennen. Und das muss man denn ja schon nochmal sagen, wenn man jetzt Manchester City in den letzten Spielen gesehen hat, insgesamt ja 6 Siege in Folge in der Liga, 8 insgesamt, also einen wunderbaren Dezember gehabt, wir haben schon drüber gesprochen, am Ball versus gegen den Ball. Ich finde aber auch, das Rautenpressing funktioniert eigentlich ziemlich gut. Jetzt haben sie am Neujahrstag 0-0 gespielt, in einem Neujahrstagsspiel einfach, ich glaube, in ziemlich vielen anderen Fällen, wenn sie wenigstens ein paar Tage mehr Zeit gehabt hätten. Also sie haben ja grundsätzlich mal jetzt mehr Zeit gehabt zwischendrin, aber es ist trotzdem nicht ganz leicht. Bei Sunderland zu Hause, die immer noch unbesiegt sind, kann es anders ausschauen, aber die sind für mich überzeugend, muss ich sagen. Also die, das habe ich nicht gedacht, aber der Dezember hat aus einem Fragezeichen bei mir schon etwas mehr einen Punkt gemacht. Also die habe ich mit dabei weiterhin. Da hat sich jetzt auch nichts geändert. Für mich ist schon nochmal erstaunlich, aber wie Arsenal, also nicht, dass mich das jetzt überrascht hätte, aber so durchzuziehen gegen Aston Villa, das habe ich nicht erwartet, muss ich gestehen.
Ja, Hut ab, also ernsthaft, war von A bis Z dann in der zweiten Hälfte genau das, was ich immer sage. Ich finde, Arsenal hat immer ein Grundlevel, also es ist immer Note 2 in jedem Spiel. Manchmal musst du halt einfach, aber auch, reicht es nicht einfach zu sagen, mach alles gut und Note 2 plus, sondern manchmal musst du einfach auch die Muskeln anspannen und sagen, so, jetzt reicht's. Und das habe ich gesehen. Und das ist das, was Arsenal, wenn das eine Lehre geben würde, die aus dem Spiel zu ziehen ist, dann, dass das die Einstellung ist, die du brauchst. Die Muskeln spielen lassen, weil sie haben es jedes Mal. Ich habe jedes Mal das Gefühl, sie gehen an die Grenze. Aber jetzt sind sie mal über die Grenze hinausgegangen und dann wirst du Meister. Das ist das, was du brauchst in dieser Liga, in diesen Spielen. Dass du gegen Nottingham Forest, keine Ahnung, du musst Beispiel, aber irgendein beliebiges Beispiel, dass du da auf Cruise Control gehst, kann ich nachvollziehen. Aber in solchen Spielen solche Spiele gewinnen die Großen.
Heimlich still und leise über die Feiertage auf die 4 gesprungen. Sicherlich auch, weil die anderen nicht so performt haben. Auch wenn sie selber nicht so performt haben, ist der FC Liverpool. Das sieht ja schon mal ganz ordentlich aus. Jetzt eine Zeit lang unbesiegt geblieben, fahren eine Art Sicherheitsmodus. Kriegen wir das in der Kürze hin, die Top Points zu nennen, die Bullet Points, warum
das eigentlich? Also erstmal geht's mir mega auf den Sack, dass das keiner erwähnt, weil das ist typisch, das ist absolut typisch, dass die Leute den Downfall sehr, sehr genau beschreiben können und dass da dann Überschriften gefunden werden, die jenseits von Gut und Böse sind. Das dann aber, wenn es wieder läuft, das eigentlich gar keiner mitkriegt. Und das geht mir echt auf den Zeiger. Sag ich dir ganz ehrlich, das hat mich so genervt. Hab's gestern im Spiel auch dann gesagt, das geht mir echt auf den Zeiger. Grundsätzlich, ich kann es versuchen zusammenzufassen. Ich habe gestern mit Benny Grund, ich habe das Spiel ja kommentiert, Benny hat mir auch noch mal ein paar Sachen geschrieben. Also er hat versucht quasi die Außenspieler, rechts außen, links außen, ein bisschen weiter zusammenzuziehen. Nicht mehr ganz so viel Breite. Dafür sind sie besser im Gegenpressing geworden. Dadurch sind sie besser im Gegenpressing geworden. Überhaupt allgemein hat er nur Kleinigkeiten angepasst, nicht viel, Pressinghöhe, Laufwege, Personal leicht angeglichen, die sind fitter geworden, das merkt man, hat Slot auch bestätigt, mehr Sprints, besseres Gegenpressing, kompaktere Abstände und der gerade Ekitike ist herausragend im Gegenpressing, im Zulaufen, das alles hat geholfen, mehr Stabilität. Problem ist, ja, sie haben mehr Stabilität, dadurch ist aber vorne vorne Rock'n'Roll-Moment weg. Sie ist nicht einfach zu ausrechenbar, es dauert zu lange, um von A nach B zu kommen, weil sie verhältnismäßig statisch verteilen, um die Kontrolle zu wahren. Dadurch kommt kaum Dynamik raus, dadurch gibt es dann kaum wirklich Möglichkeiten, plus es wird sehr, sehr häufig überladen, um im Falle eines Ballverlustes sofort wieder Gegenpressing irgendwie einleiten zu können. Das wiederum gibt aber das Problem, bei einer Flanke ist keiner in der Mitte. Das ist zum Beispiel dann, das hat man gesehen, dass einfach kein Abnehmer dann da war für die Dinger, die kreiert worden sind. Das heißt, mehr Kontrolle, dadurch aber weniger Rock'n'Roll vorne. Und jetzt müssen sie da die Balance finden. Sie kassieren kaum noch was, das ist echt in Ordnung. Außer Alisson spielt einen wilden Ball. Aber sie treffen halt auch weniger dadurch.
Ja, das ist ja eine Art von, wir bauen jetzt hier einen einigermaßen Sicherheitsmodus ein. Ich habe schon immer noch das Gefühl, dass sie haben immer noch ein großes Problem im Midblock, wenn sie überspielt werden, also erste Pressinglinie überspielt wird im Mittelfeld. Das ist das alte Lied, da ist das Zugreifen nicht ganz leicht. Manche von den Spielern, Grafenberg und so, haben halt letztes Jahr auf einem anderen Level operiert, aber sie haben halt einfach eine individuelle Qualität, die am Ende dafür, das ist ja der mein Wahlslogan ist, die sind viel zu gut, als dass das völlig schief gehen würde. Das zeigt sich gerade auch. Werden wir natürlich beobachten weiterhin, wie sich das darstellt, aber zumindest sind sie schon mal wieder schwieriger zu besiegen. Jetzt warten wir dann mal, was passiert, wenn Mohamed Salah wieder zurückkommt. Ich glaube immer noch nicht, dass den über Nacht einfach die Qualität verlassen hat oder die Aliens da waren und ihm à la Space Jam alles ausgezogen haben. Das glaube ich einfach nicht. Okay. Manchester United würde ich gerne noch zwei Takte drüber verlieren. Also es war irgendwie auch klar, dass die Der eine Typ da wird seine Haare nie verlieren, ne? Sind wir mal ehrlich. Dieses Meme, was rumgeht und was im Grunde 50% der Kommentarspalten einnimmt bei jedem einzelnen Manchester United-Tor. Umstellung final auf Viererkette und da müssen wir, glaube ich, noch drei Takte dazu verlieren. Ich suche mir gleich auch das Zitat nochmal raus. Ich will euch nochmal sagen, es war klar, dass die Wolverhampton Wanderers den dritten Punkt der Saison holen gegen Manchester United. Gerade im Moment, als wir denken, Mensch, da ist aber was passiert. Sinngemäß ist die Zitierung von Ruben Amorim so vorzunehmen. Er sagte vor dem Spiel gegen die Wolverhampton Wanderers, ja, es ist Zeit, das System zu wechseln. Wir werden dann irgendwann auch mal, wir haben uns weiterentwickelt. Wir werden uns so gut weiterentwickeln, dass es irgendwann normal ist, dass wir dann auch Tore erzielen und so weiter. Aber der die Hauptaussage sozusagen ist, ich habe das System übrigens nicht umgestellt wegen dem Druck der Medien. Dann geht das Zitat ewig weiter und sagt dann noch, hätte ich das gemacht, hätten die Spieler ja gewusst, dass es von euch kommen würde und dann hätte ich an Glaubwürdigkeit verloren. So, also das jetzt paraphrasiert, aber vielleicht hätte ihm jemand sagen sollen, dass mit diesem zweiten Halbsatz das Gleiche passiert ist, warum er das System vorher nicht umstellen wollte. Also ehrlicherweise, das ist PR-Selbstmord. Ich finde das total irre und es war gar keine Viererkette. Am Ende war es eigentlich genau das Gleiche wie gehabt, nur halt mit extrem vielen defensiven Spielern total lahmarschig vorgetragen. Ja. Naja.
Ja, Semenya müssen wir noch kurz und Brennan Johnson und dann muss ich weg, weil ich muss echt pünktlich weg, weil ich muss noch ein paar Sachen erledigen, unbedingt.
Sonst komme ich nicht mehr dazu. Die ersten, also Semenya, glaube ich, können wir sogar relativ kurz abhaken. Da ist ja nichts fix aus meiner Sicht. Iraola geht auch immer noch davon aus, dass er im nächsten Kader steht, als Minimum mal. Und der scheint das wirklich ernst zu meinen. Ich weiß jetzt nicht, ob es eine verlässliche Quelle gibt aus deiner Sicht, wie da gerade der Stand der Dinge ist. Es gibt weiterhin die 2, 3, 4 Großen, die denken, dass sie in Pole Position sind. Bei Brennan Johnson sieht es aber weiter aus. Man geht sogar davon aus, dass der Kollege gegen Newcastle am Sonntag sogar schon im Kader ist. 35 Millionen Pfund von Tottenham. Clubrekord für Crystal Palace. It's about time, würde ich sagen, dass sie mal was gemacht haben. Passt super. Ich verstehe nur nicht, warum den, also das haben wir ja auch hier mehrfach besprochen. Ich check nicht, warum der nicht gespielt hat. Das sah gar nicht so schlecht aus zu Beginn der Saison.
Genau, der war die ersten drei Spiele, fand ich, der beste. Also gerade gegen City, das Spiel hat er quasi allein entschieden, weil er mit seinem Lauf da alles einleitet und ohne das wäre es nie gegangen. Ich habe das überhaupt nicht verstanden. Ich kann es auch nicht verstehen. Da muss echt, also Thomas Frank, glaube ich, ist einfach kein Fan von ihm, weil also Wilson Odobert hat bei weitem weniger produziert, als Brennan Johnson in weitaus weniger Zeit das hinbekommen hat. Deswegen verstehe ich überhaupt nicht, warum du das so machst, aber es ist seine Entscheidung. Vielleicht hat er auch schon eine andere Idee. Man hat ja schon was die holen wollen. Für Crystal Palace wahrscheinlich zu spät, zu wenig, um Glaser zu halten, könnte ich mir vorstellen, weil er ja auch, es ist ein Tropfen auf den heißen Stein, der wird ja immer noch wissen, naja, das ist jetzt wahrscheinlich einmal, das ist dann die Spannung, aber er passt auf jeden Fall perfekt in das Spiel, weil den hinter Mateta und dann überbrücken und laufen in Tiefe, boah, das will ich sehen, also das, ja. Vor allem den könntest du wahrscheinlich sogar auf der Außenbahn auch bringen, in dieser Außenverteidigerposition, der wird das wahrscheinlich auch hinkriegen, zumindest würde ich es spannend finden, das mal zu probieren, in einem Spiel, wo du vielleicht mehr Ballbesitz hast oder so, oder wirklich mal öfter dagegen gehen kannst, musst, darfst, sollst, aber ich finde den Deal sehr, sehr spannend und mag Brennan Johnson sehr, sehr gerne, ist jetzt nicht irgendwie meiner Lieblingsspieler, aber für das Level von Crystal Palace ist er absoluter Deal und deswegen ich verstehe nicht, warum Tottenham den nicht mag, also beziehungsweise warum sie ihn gehen lassen.
Ja, warum er nicht gespielt hat, also warum er gehen soll, glaube ich, ist relativ klar ersichtlich, weil sie wollen halt Savinho wohl loseisen von Manchester City. Das wiederum würde bedeuten, da schließt sich der Kreis, dass die Semenya bekommen, was aus Citys Sicht vielleicht auch gar nicht so unsinnvoll wäre, so einen richtigen Brecher nochmal vorne drin zu haben, einer, der körperlich nochmal was anderes mitbringt. Wisst ihr ja, das ist so mein Kritikpunkt Nummer eins an dieser Flügelstürmer / Halbraumzehner Batterie, die City da hat, dass sie also jemanden hätten, der körperlich stark ist, schnell und beidfüßig abschließen kann, das ist schon gut. Also es ist schon eine Option, die man da tanken kann. Ich bin aber auch gespannt, was das für Marmoush übrigens bedeuten würde. Also nicht, dass die gleiche Position hätten, aber ich würde sagen, den gleichen Spot innerhalb des Kaders, aber das könnte so eine Kettenreaktion sein. Auch das wird so wahrscheinlich nicht passieren, weil so ist es halt nicht im Fußball, aber so kann man das sich, glaube ich, einigermaßen logisch erschließen. Aber ich bin gespannt, ob wir da im Nachklapp mal erfahren, warum Brennan Johnson nicht spielt. Also ich habe das immer auch als linker Flügel eigentlich ganz spannend gefunden. Das ist eher auch jemand, der All-Action überall sein kann, also falsche Neun spielen kann und so. Schauen wir mal. Ist in jedem Fall, glaube ich, ein Deal, der Crystal Palace sehr gut zu Gesicht steht und es darf auch bei weitem nicht der einzige sein. Sie müssen trotzdem jetzt nochmal richtig los. Gibt ja wohl auch wieder Bewegung im Fall McGahey. Also es ist doch wieder nicht ganz ausgeschlossen. Das muss man ja auch sagen. Sollte Steve Parish zum Beispiel schon wissen, dass Glasner eh nicht verlängert, dann kann er jetzt auch sagen, weißt du was, Oliver, das mag ja alles cool sein. Ich bin, also den Beliebtheitspreis werde ich eh nicht mehr gewinnen. Dann verdiene ich jetzt nochmal Geld mit McGahey. Viel Spaß in dem halben Jahr, das du hier noch hast.
Agreement übrigens reached, hat Tottenham gerade bestätigt, offiziell bei Brent Johnson. Okay.
Ja, genau. Also wie gesagt, ich habe jetzt auch nur gelesen, dass er im Kader stehen soll schon. Das scheint also, wohl das alles. Das
ist bei Tottenham, hat gerade offiziell kommuniziert.
Gut. Ja. Jo, dann bleibt noch eines zu sagen, falls ihr es noch nicht mitbekommen habt, die Premier League auf premierleague.com hat ein paar Klassiker hochgeladen aus der Vergangenheit. Spiele von früher, die man sich anschauen kann. Liebe Grüße an die Bundesliga. Das ist, warum die Premier League der Liga Primus ist, der weltweite Liga Primus ist, so. Weil das ist, was es braucht, aus meiner Sicht. Bin mal gespannt, ob ich irgendwann mal dazukomme, aber es kann schon sein, dass ich mir das ein oder andere David Beckham Spiel nochmal reintue.
Tu das.
Aber echt, im Ernst, also ist echt eine gute Idee, finde ich, weil das ist toter Content. Das glaube ich, da ist jetzt auch keine rechte Station, auch nur ansatzweise sauer darüber. Dass man das nicht bei sich zeigen kann, weil die Kapazitäten hat kein Server, außer halt der Server von der Liga, dem der Content gehört.
Genau. Also schaut euch das an. Über die Zeit, ihr habt jetzt ein bisschen Zeit, am Wochenende bitte nicht da Premier League schauen. Ich habe morgen Aston Villa gegen Nottingham und übermorgen Fulham gegen Liverpool, Einzelspiel. Ich weiß nicht, was du hast.
Leeds gegen United am Sonntag, dann habe ich
Battle of the Roses.
Irgendwas in der EFL am Montag, glaube ich.
Birmingham gegen irgendwas.
Burnley gegen United am Mittwoch. Also es geht ja weiter mit Sonntag, Mittwoch und danach ist FA Cup und danach gibt es so eine Mini-Break. Aber dann kommt ja der Europapokal wieder dazu. Also
und EFL Cup.
Und die EFL Cup geht ja auch noch in der Woche danach FA Cup sogar schon wieder los. Ja. Genau. Also
in this Sinne. We wish you all the best. Frohes neues Jahr. Ihr seid die Allerbesten. Bleibt uns treu. Und uns bleibt eigentlich nur das obligatorische Cheers.